sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Guten Abend und herzlich willkommen zu Folge 115 von Sideline, dem USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Eigentlich wollten Anne und ich einfach nur in Ruhe über die Playoffs quatschen, bis dann in den letzten anderthalb Tagen plötzlich sämtliches Chaos losgebrochen ist, was nur so losbrechen könnte in der USL, so dass diese Folge höchstwahrscheinlich eher anderen themenlastig werden wird. Und ich denke, um gleich mal die schrecklichste Nachricht zu überbringen, ist die liebe Anne wirklich quasi die perfekte Person, denn du bist ja gerne in MLS-Kreisen unterwegs. Da gibt es ja einige berühmte Schreiberlinge, unter anderem Tom Bogert. Sag doch mal, liebe Anne, was hat der gute Tom Bogert eigentlich denn verkündet und was waren so deine ersten Gedanken dazu?
Jetzt erwischst du mich ja auf dem komplett falschen Fuß, weil ich nicht mehr im Kopf habe, welche der vielen Nachrichten, die gekommen sind, von Tom Bogert kam.
Tennessee.
Diese Nachricht, ja. Oder wie sagt man das am besten? Manchmal gibt es so Clubs, die finden, dass der Ort, wo sie sich gerade befinden, für sie nicht der geeignetste Club ist. Das erlebt man in ganz vielen verschiedenen Ligen in den USA, ist ja auch, wie auch, gehört da ein bisschen mit dazu. In der NFL zum Beispiel passiert das gefühlt jede Saison, ein bisschen überspitzt. Und jetzt wird es auch in der Championship passieren, nur ein bisschen anders. Weil in dem Fall zieht nicht der Club um, weil es ihm in der Stadt nicht gefällt, sondern in der Stadt, wo sich der Club befindet, gab es einige Gelder. Und mit diesen Geldern hat man sich erhofft, hat der Club vor allem sich erhofft, ein Stadion bauen zu können. Die Stadt jetzt hat aber gesagt, nee, wir wollen das Geld gerne für etwas anderes ausgeben und euch kein Stadion bauen. Woraufhin der Club dann ein bisschen bockig wurde und gesagt hat, dann verkaufen wir unsere Rechte für die USL Championship an einen anderen Club. Der andere Club hat seinen Sitz in Santa Barbara. Man kennt es, es ist Kalifornien. Und der Club, der jetzt keine Rechte mehr hat, weil er diese verkaufen wird, ist Memphis. Und ja, diese Meldung kam extrem überraschend. Da hat niemand damit gerechnet und kam wirklich wie ein Schlag. Vor allem auch für die Fans, die natürlich umso betroffener sind, dass ihr Club verschwinden wird. Und wir haben vorhin schon mal ein bisschen gerätselt, was das überhaupt für ein Movement ist. Weil normalerweise ist es ja so, der Club zieht dann halt einfach um, wenn er wegen irgendwas bockig ist oder wenn er merkt, so, oh, hier ist nicht das Zuschauerinteresse, was ich gerne gehabt hätte, dass man dann in eine andere Stadt geht. Ja, okay, wie schon angeteasert, ist halt Standard. Aber deine Rechte zu verkaufen, was du natürlich auch machen kannst, ist unter dem Aspekt, nur weil du dein Stadion in der Stadt, wo du aktuell spielst, nicht bekommst, schon irgendwie merkwürdig, weil wenn du deine Rechte erstmal verkaufst, dann hast du keine Rechte mehr. Und wenn du dich dann in einigen Jahren dazu entscheidest, doch nochmal zum Beispiel in der USL Championship spielen zu wollen, dann brauchst du ja wieder Rechte. Das heißt, du müsstest dann wieder dir Rechte erkaufen, beispielsweise durch einen Neueintritt. Und das sind, es ist gut und gerne eine recht mittelstämmige Millionensumme. Also irgendwie ein komisches Movement.
Ja, also ursprünglich droppte die Nachricht von Tom Bogert, dass eben Memphis seine Rechte verkauft hat an Santa Barbara. Vielleicht ein bisschen Kontext, für die sich gerade fragen. Santa Barbara sagt mir gerade gar nichts. Ursprünglich sollte nächste Saison der Santa Barbara Sky FC in der USL League One starten. Die werden es nächstes Jahr noch pausieren und übernehmen dann die Memphis Franchise-Rechte ab der Saison 26 in der USL Championship und sind quasi dann auch nur halt auf dem Platz in der quasi begrenzten Teilnehmeranzahl, sollen aber an sich, soweit ich das richtig verstanden habe, nichts mit Memphis gemein haben. Und dass Franchise-Rechte verkauft werden in der USL, damit andere Clubs spielen können, ist gar nicht mal so selten. Also als Beispiel, als der Miami FC in die Championship gekommen ist, haben die Franchise-Rechte oder die quasi Rechte der Liga von Ottawa übernommen, die halt dann nicht mehr existierten. Oder vor einigen Jahren noch früher Louisville, die ja die Franchise-Rechte von Orlando übernommen haben, nachdem die quasi ja dann den Schritt in die MLS gemacht haben. Das heißt, ab und zu kommt das schon vor. Nur in diesem Fall ist es tatsächlich ein bisschen überraschend, weil hat sich nicht wirklich abgezeichnet. Es gab nicht wirklich Gerüchte darüber. Und Memphis war ja sportlich immer so, ich würde sagen, grundsolide. Sie hatten einen guten Run, als sie mit Philip Goodrum den zweitbesten Torschützen der Liga hatten. Und waren sonst immer so ein klassisches Playoff-Team. Sie waren mit dabei, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Das war jetzt kein Kack-Team. Aber wenn man guckt, wenn man so drüber nachdenkt, muss ich zugeben, ergibt es aber auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen Sinn. Weil es gab einen Zuschauerschwund über die Jahre hinweg, sodass knapp so 3000 gerade immer da gewesen sind. Sie waren ja nur indirekt quasi Mieter vom AutoZone Park, das ihnen ja nicht gehört hat. Und wenn du halt nur ein paar tausend Zuschauer hast, wo deutlich mehr Leute reinkommen, machst du auch wenig Gewinn. Andere Stadien in der Nähe gibt es auch nicht wirklich und müssten dann auch noch mehr Gelder zahlen für die Miete, Strom, Wasser, Sicherheit und so weiter. Und um ganz ehrlich zu sein, wenn man so bei Memphis nachdenkt, geht es mir zumindest so, dass außer diesem schönen Logo nichts hängen geblieben ist. Weil so andere Clubs haben sich mal eben, seitdem es sie gab, immer irgendwas erarbeitet. Einen gewissen Ruf, ob positiv oder negativ. Sie hatten eine tolle Community, sie hatten irgendwas, wofür man sie kannte, wofür sie standen. Eine Clubkultur, irgendwie einen tollen Transfer, Skandale, Ruhm, irgendwas. Bei Memphis denke ich nur an das Logo. Und wenn ich ganz drüber nachdenke über kuriose Torwarttransfers wie Tim Howard oder Bill Hamid. Aber das war's dann maximal schon. Und wenn man das so als Grundlage nimmt, könnte es durchaus Sinn ergeben, dass der Club irgendwie nicht ganz mehr so auf dem grünen Zweig steht. Aber dennoch hat es mich auch überrascht, weil es gab Gerüchte so wie, hey, Miami könnte sterben nach der Saison oder San Antonio könnte kriseln. Bei Memphis, das kam wirklich überraschend. Um es daher kurz zusammenzufassen, Memphis 901 FC gibt es Stand jetzt nichts mehr. Der Club hört auf zu existieren und der eigentlich für nächstes Jahr in der League One geplante Verein aus Santa Barbara für 2026 in der USA Championship anfangen. Das ist die Quintessenz des ganzen Dramas. Gehen wir eine Liga tiefer. Da gab es in der letzten Nacht gleich zwei Nachrichten, die auch sehr kurios sind. Und ich gehe mal in die harmlosere Runde zum Central Valley Fuego FC, dem Club aus Fresno. Der gab nämlich bekannt, auch ich glaube relativ überraschend für viele, zumindest so öffentlich, dass sie sich von der USL getrennt haben. Also quasi sie und die USL arbeiten nicht mehr zusammen und sie suchen jetzt quasi nach einer Möglichkeit, in den nächsten Saisons woanders zu spielen. Wir beide hatten ja schon ein bisschen gerätselt vor der Aufnahme, was so die Hintergründe sein könnten oder wo sie spielen könnten. Was war so dein Gedanke, als du das mitbekommen hast, dass Fuego sich aus der USL zurückzieht?
Na gut, die Frage ist ja, ob sie sich wirklich von der USL getrennt haben oder die USL von ihnen, wird wahrscheinlich nie ganz öffentlich werden, was jetzt tatsächlich wer der entscheidende Punkt war. Wovon wir aber schon vermutlich aus, also ziemlich sicher ausgehen könnten, da sind wahrscheinlich ordentlich die Fetzen geflogen zwischen der USL und Central Valley Fuego, nachdem es da ja in den letzten Wochen so ein paar Unstimmigkeiten gab und vor allem auch ein Trainer mit beteiligt gewesen sein dürfte, weil die USL hat ja ermittelt gegen deren Trainer, nennen wir ihn mal Jermaine Jones, der, wir hatten ja drüber gesprochen gehabt, sehr negativ aufgefallen war und von der USL letztendlich auch gesperrt wurde bis Ende der Saison. Und Central Valley Fuego hatte ja schon zu dieser Zeit lauthals verkündet, dass sie weiterhin an ihm festhalten. Und es könnte sein, dass man sich aufgrund dieses Ereignisses ordentlich gestritten hatte. Ich vermute aber ehrlich gesagt auch, dass da bestimmt auch ein bisschen Geld die Rolle gespielt hatte, dass ich, oder kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass Central Valley for Eco so bestimmte finanzielle Ansprüche nicht erfüllt hat und dementsprechend auch da die USL dann gesagt hat, entweder findet ihr jetzt hier kurzfristig eine Lösung oder es wird schwierig. Und vermutlich so die ganze Kombination aus allem, was so in einer Saison passiert oder passieren kann zwischen einem Club und der Liga, da wahrscheinlich sehr negativ aufeinander geprallt ist und man dann gemerkt hat, dass man nicht mehr zusammenarbeiten kann, weil wahrscheinlich auch so kein gemeinsames Vertrauen mehr da ist. Also in dem Fall bei Central Valley for Ego finde ich es noch ein bisschen ominöser, was tatsächlich die Gründe sind. Wir reden ja noch über was anderes, da finde ich es deutlicher.
Ja, ich bin ganz ehrlich, sportlich ist es nicht so ganz überraschend, denn seitdem sie da waren, waren sie eigentlich nie gut, hingen immer ganz unten in der Tabelle rum, auf einem der letzten Plätze, hatten ja zu Saisonbeginn schon das Problem, dass deren Stadion massiv verkleinert worden ist, aufgrund von Brandschutzproblemen, dass maximal 1000 Leute zu den Spielen kommen konnten. Wenn du das noch kombinierst mit doch eben, ja, wenigen Zuschauern und eben schlechtem Fußball, kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch wenig Geld in die Kassen der Besitzer gekommen ist. Plus die Streitereien über und mit Jones hat das Ganze quasi mal gut kombiniert. Und daher überrascht es mich nicht ganz, dass der Club nicht weitermacht. Einfach weil es immer auch sportlich und generell wenig Gründe dafür gab. Kommen wir jetzt zum wirklich größten Krisen- und bisschen Bitch-Faktor der heutigen Clubmeldungen. Und zwar reden wir über ein Top-Team in der USL League One. Über, Achtung, komplizierter Name, wenn man ihn schnell aussprechen muss, Northern Colorado Hailstorm FC. Die spielten in den letzten Jahren eigentlich mal recht soliden Fußball und haben ja auch gerade erst den USL Leagues Cup. Seit geraumer Zeit hielten sich Gerüchte über den Club und heute Nacht, also für uns in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ist das Ganze so ein bisschen eskaliert auf die finale Form. Was ist da passiert und was wird so ein bisschen vorgeworfen gegenüber dem Club oder generell so um die ganze Thematik?
Auch bei Ihnen hat die USL verkündet, dass Sie künftig nicht mehr Teil der League One sein werden ab der kommenden Saison. Und hat da, also die League One selbst hat nur ein Statement gesagt, dass oder ein Statement veröffentlicht, in dem man halt mitteilt, man trennt sich von ihnen, der Vertrag wurde gekündigt und hat dann eher so einen positiven Ausblick auf die nächste Saison gebracht, weil ja neue Teams dazukommen und hat dann so ein bisschen versucht, davon wegzukommen. Die Gründe dessen sind aber ziemlich deutlich finanzieller Natur. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. So wie man es in den letzten Monaten immer wieder mal gehört hat, musste die Liga einschreiten und die Gehälter von den Spielern zahlen. Sie konnten verschiedene andere Rechnungen gar nicht mehr bezahlen. Auch mit ihrem Stadion gab es große Finanzierungsprobleme. Und das sorgte dann jetzt auch dafür, dass sie ihren Gewinn aus dem Jägermeister-Cup eben nicht erhalten haben. Weshalb Hailstorm ebenfalls ein Statement veröffentlicht hatte, wo sie genau das beklagen. Aber ehrlich gesagt, wenn das tatsächlich stimmt, dass sie ihre eigenen Spieler schon längst nicht mehr bezahlen konnten oder zwischenzeitlich immer mal wieder nicht bezahlen konnten und die Liga stattdessen lieber das Geld dafür verwendet, um genau diese Schulden, die der Club da de facto bei der Liga hat, zu begleichen, ist das ja an sich eigentlich auch okay. Wir können ja aber mal wetten, weil sie verkündet haben, dass sie künftig auch weiterhin Fußball spielen werden und sich nicht auflösen werden. Wir können ja mal wetten, wo sie hingehen.
Also wenn sie den Rest stolz in sich haben, dann werden sie in die Next Pro gehen. Aber ich denke, sie gehen in die andere Liga mit dem N.
Ja, weil, also, seien wir ehrlich. Wenn du eine Liga suchst, die A, ganz offensichtlich nicht guckt, wie deine finanzielle Lage ist, der es offensichtlich auch egal ist, ob du deine Spieler bezahlst oder nicht, die aber dringend neue Teams braucht, um ihren Status halten zu können, da gibt es nur eine Liga. die auch einen Profi-Status hat, wo du spielen kannst. Das wäre Denisa. Ich vermute auch sehr stark, dass wir sie eventuell dort bald sehen werden.
Wenn es nur diese kleine Schlammschlacht über Twitter-Statements gäbe, würde ich sagen, wäre es ja noch ein bisschen eine harmlose, lustige Geschichte. Fakt ist aber, dass die Besitzer von Northern Colorado die USL verklagen und vors Gericht ziehen, wegen der ganzen Geschichte mit unter anderem dem nicht ausgezahlten Preisgeld für den Jägermeister Cup. Sie werfen unter anderem der Liga vor, dass es quasi Vetternwirtschaft gibt, weil quasi Vater und Sohn eine Papadakis-Familie in höheren Rängen sind. Dann versuchen sie Vorwürfe zu machen, dass die USL Sponsorengelder und ähnliches nur für die Championship und für die Super League nutzt. Da gibt es eben noch die Geschichte, dass die USL angeblich verschweigt, dass quasi kein Team Profit macht. Was irgendwie witzig ist, weil irgendwie weiß jeder, dass quasi kein Team in der USL Gewinn macht. Mit Glück vielleicht mal Louisville oder so. Also es ist kein Geheimnis, dass Fußball in der USL ein Verlustgeschäft ist. Und ja, deswegen, Northern Colorado Hailstorm zieht sich aus der USL zurück, nachdem sie eben Gerüchte halber und auch ja durchaus auch durch die Gerichtssachen bestätigt, finanzielle Schwierigkeiten hatten, ihre Spieler zu bezahlen und eben auch ihr großes geplantes Stadionprojekt nicht umsetzen können und mit Millionen in der Schulden stehen. Und jetzt ziehen sie eben die USL noch vors Gericht. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Gehe aber völlig mit dir, dass ich auch glaube, dass Denisa sich um zwei neue Teams freuen darf. Einmal um Fuego aus Kalifornien und einmal die Damen aus Colorado. Ich bin sehr gespannt, aber ich gebe auch den maximal ein Jahr in der Denisa. Die Liga ist so instabil und da gibt es halt auch nicht wirklich viel, wofür du gut spielen kannst. Vor allem, wenn sich die großen Namen bedroht fühlen, wie Los Angeles Force oder Michigan Stars. Ich bin gespannt. Aber ja, sehr kuriose Nachrichten heute. Memphis, die sich auflösen, weil die Stadt sich weigert, ihnen ein Stadion zu finanzieren. Deren Franchise-Rechte nach Kalifornien gehen. Fuego, die wahrscheinlich wegen der Schlammschlacht um Jermaine Jones keinen Bock mehr haben. Und Colorado Hailstorm, die große finanzielle Probleme haben und auch gehen müssen. Das heißt, faktisch, ab der nächsten Saison zwei, doch überraschend, USL League One Teams weniger und wahrscheinlich für die Denisa zwei Teams mehr.
Eigentlich ist es ein bisschen absurd, was jetzt innerhalb von einem Tag passiert ist, nachdem es in den letzten Wochen ja deutlich ruhiger eigentlich in der USL war. Kommen jetzt gleich drei solcher Brocken.
Ja, ich finde es auch kurios, weil so, man nennt also im US-Fußballbereich immer gerne die Off-Season so ein bisschen Silly Season, weil da oft seltsame Dinge passieren, wie Transfers oder eben Clubs, die sich auflösen oder wechseln. Aber jetzt, wo quasi noch die Saison geht, plötzlich drei Teams die Segel streichen, das ist schon echt viel. Deswegen würde mich interessieren, liebe Zuhörer, habt ihr mit einem der drei Teams irgendwie eine Verbindung aufbauen können in den Jahren? Tut es euch leid für zum Beispiel Memphis? Oder sagt ihr, ja komm, bei der Menge an US-Fußballteams, die es gibt und die jedes Jahr gegründet werden, muss es auch ein bisschen Schwund geben? Lasst uns das gerne wissen. Ich würde da gerne wissen, was eure Meinung dazu ist. Und wer noch was nachlesen möchtet, ihr findet das auf jeden Fall auch auf Twitter. Da haben wir alles retweetet. Oder wenn nicht, auf den sozialen Netzwerken der jeweiligen Clubs. Aber ich denke, die Quintessenz haben wir rübergebracht. Hoffen wir auch mal, dass Hartford sich stabil hält in der Offseason und du jetzt nicht Fan vom Next Pro Club werden musst.
Das wird eh nicht passieren.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, auf diese Erleichterung gönnen wir uns einen kleinen Pausentee. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, dem USL-Podcast. Denn dann geht es endlich zu den Fakten und auf den Rasen. Bis gleich.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus.
Er sah aus wie der Weihnachtsmann. Dicker Bauch, Rauschebart, lächelte meist freundlich in die Kameras, doch sein Äußeres täuschte. Denn Chuck Blazer war kein Sympath, sondern einer der größten Kriminellen, die die Fußballbranche je erlebt hat. Korrupt bis in die Bartspitzen klaute er mehr als 20 Millionen Dollar und zwei Champagnergläser der Queen. Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir gehen mal weg von den Schlammschlachten und Kuriositäten der vergangenen Tage und widmen uns den Playoffs in der USL Championship und in der USL League One. Ich würde sagen, wir starten von oben nach unten. Und wir hatten ja letztes Wochenende 4 Spiele in der USL Championship, und zwar die Conference Semifinals. Gab es da ein oder ein anderes Ergebnis, was dich überrascht hat? Oder sagst du, ja, eigentlich kann man es so machen? Was waren so deine Gedanken, als du früh am Morgen beim ersten Tee des Tages die Ergebnisse gesehen hast?
Also von 4 Spielen würde ich sagen, waren 2, fand ich jetzt nicht überraschend. Eines fand ich schon überraschend. Allerdings war es jetzt auch kein so krasses Ergebnis, dass man sagen würde, oh, das hätte ich niemals im Leben geglaubt, sondern das ist eher so ein Ergebnis, wo man sagen muss, huch, okay, wenn man gefragt werden würde, könntest du dir ein Überraschungsspiel vorstellen, dann wäre es vielleicht sogar auch eher das gewesen, nämlich in dem Fall New Mexico gegen Las Vegas, wo Las Vegas mit 0-1 gewonnen hatte. Klar, New Mexico eigentlich das stärkere Team. Allerdings hat Vegas in dieser Saison ja immer wieder mal so durchaus überraschende Momente gezeigt. Und es ist am Ende ja auch nur ein 1-0 geworden, also eben auch nichts Krasses. Dann gab es noch 2 andere Partien, die ich, wie gesagt, gar nicht so überraschend fand. Also beispielsweise die Switchbacks gewannen in der Verlängerung, wenn auch, zu Hause gegen Orange County mit 2-1. Und ebenfalls ein 2-1 war die in meiner Augen auch eher weniger überraschende Variante. Charleston Battery gegen die Tampa Bay Rowdies. Fand ich jetzt zwar nichts Krasses dabei. Aber dann gab es diese eine Partie, wo ich ehrlich gesagt absolut nicht damit gerechnet habe. Und das war Louisville gegen Rhode Island. Man kann es ja vorher schon mal teasern. Louisville hat es nicht geschafft. Und dafür, dass sie als Tabellenerster da in dieses Spiel gegangen sind, in der gesamten Saison gerade mal 6 Spiele verloren hatten, dann ist das schon ordentlich, vor allem wenn man überlegt, wie stark sie eigentlich zu Hause sind. Große Überraschung fand ich.
Gehe ich tatsächlich mit. Also Louisville hatte in der Saison bis zu dem Spiel gegen Rhode Island eine Heimbilanz von 17-1. Das eine Heimpleitchen war auch gegen Rhode Island. Und da Louisville eigentlich immer mindestens ins Conference Semifinal kommt, in all den Jahren, seitdem sie existieren, waren sie schon haushoher Favorit. Ich bin ehrlich, ich war optimistisch vor dem Spiel, dass das Rhode Island schaffen würde. Zum einen, weil sie eben einfach guten Fußball aktuell spielen, und zum anderen, weil sie es ja schon bewiesen haben, dass sie in Louisville und gegen Louisville auch gewinnen können. Dass es am Ende sogar zu 0 ausgeht, das hat mich dann schon überrascht. Und bringt mich trotzdem meine möglichen Finale näher. Denn ich hatte so 2 Prediction-Grafiken gemacht, als die USL doch wollte, dass alle ihre Playoff-Brackets einreichen. Ich hatte so eins nach Motto, was mein Hirn sagt und was so mein Bauchgefühl sagt. Und im Bauchgefühl-Finale stehen Vegas gegen Rhode Island. Und ich fühle mich bisher recht bestätigt. Aber ja, gehen wir in die Partie. Die war in der Nacht zu Sonntag um 1.30 Uhr. Noch eine recht angenehme Zeit. Und es ging schon mal früh gut los. Denn nach 9 Minuten gehen die Gäste auch von Rhode Island in Führung. J.J. Williams rennt aufs Tor zu von Lars im Tor von Louisville. Kommt am rechten Strafraum in den Strafraum rein. Lars kommt rausgeschossen und will den Winkel verkürzen, macht aber so natürlich den Großteil des Tores auf, sodass Williams einfach den Ball über ihn rüberlupfen kann und den Ball unten links unterbringt. So gehen die Jungs von Rhode Island nach 9 Minuten in Führung und es ist mal wieder J.J. Williams, der ja schon 3 Tore gegen, Indy geschossen hat.
Mir ist bei dieser einen Szene ganz besonders etwas aufgefallen. Ich glaube, das ist auch so eines der Schlüsselfaktoren, warum Louisville diese Partie verloren hat. Die Verteidigung hat dieses Mal so gar nicht gepasst. Und das sieht man hervorragend in dieser Szene. Wenn man miterleben kann, wie drei Verteidiger J.J. Williams sehr freundlich überhaupt erstmal zum Strafraum begleitet haben, wie so ein, ja, freundlicher, abendlicher Begleitservice. Und dann bleibt dem Keeper irgendwie auch nichts anderes übrig, als sich zu entscheiden, ja, bleibe ich jetzt drin, komme ich raus und versuche den Winkel so weit wie möglich zu verkürzen, wenn meine Verteidigung halt einfach gar nichts macht. Also dem Keeper würde ich in der Situation eher eine sehr geringe Schuld geben, sondern viel eher wirklich der Verteidigung, die überhaupt nicht mitgedacht hat oder also die komplett passiv war. Ich habe in der ersten Halbzeit nicht mehr groß etwas notiert. Was mir aufgefallen ist, ich fand auch Louisville generell vorne recht schwach. Sie hatten kleinere Chancen, aber auch da war es meistens nicht wirklich irgendwie gefährlich, wo man sagen könnte, oh, das war jetzt aber sehr, sehr knapp. Es war irgendwie, zumindest die erste Halbzeit, fand ich sehr enttäuschend aus Louisville-Sicht.
Gehe ich mit. Ich hatte nur einen einzigen Freistoß von Louisville aufgeschrieben, der knapp vom Strafraum von Rhode Island gewesen ist. Aber der Schuss ging doch recht bequem auf das Tor von Corey Vegas. Das war so meine einzige nennenswerte Chance, die ich aufgeschrieben habe. Und Stichwort nennenswerte Chance, gehen wir die zweite Halbzeit und zurück zu J.J. Williams. Denn in der 78. Minute hat er erstmal wieder geschafft, ein Türchen zu erzielen. Das war dann Tor Nummer 8 in den letzten drei Spielen. Er kriegt den Ball lustigerweise direkt vom Tor, vom Verteidiger zugeschossen. Denn der war quasi rechts neben dem Strafraum, wollte den Ball rausschießen, schießt Williams an, der quasi noch knapp vorm Strafraum steht. Der rennt in den Strafraum, tanzt einen Verteidiger aus und schießt dann den Ball über den runtergrätschenden Verteidiger ins Tor rein. Und das war dann das 2-0 für die Gäste aus Rhode Island und kann man schon sagen, ein Abwehrpatzer, weil das war die perfekte Vorlage.
Der Torhüter von Louisville ärgerte sich darüber ganz besonders doll. Allerdings konnte er sich nochmal ärgern, nämlich in der 97. Minute. Ich weiß gar nicht mehr, wer von Rhode Island es war. Auf jeden Fall stürmt jemand auf den Strafraum von Louisville zu. Er entscheidet sich, aus dem Tor rauszukommen, verpasst aber seinen Gegenspieler, beziehungsweise verpasst er den Ball und trifft seinen Gegenspieler, den er dementsprechend umholzt im Strafraum, was zu einem Elfmeter führt. Da sieht man ihm im Gesicht so richtig schön an, dass er sich auch da wieder ärgert, weil er genau weiß, das geht jetzt auf seine Kappe. Und der Elfmeter wird erst einmal sogar von ihm gehalten, beziehungsweise nicht gehalten, sondern eher abgeblockt. Und dementsprechend gibt es einen Nachschuss, der ist dann drin, sodass Rhode Island mit 3-0 führt.
War, muss man auch sagen, eigentlich schon verdient, weil von Louisville war einfach nicht viel zu sehen in der Partie. Und wenn es ein paar Szenen gab, waren die meisten halt schon relativ bequem zu halten. Also als Beispiel, der quasi ein paar Minuten später, ne, dann den Elfmeter für Louisville, den Coke Vegas doch echt entspannt halten kann. Also ich bin ganz ehrlich, Louisville war echt extrem schwach. Defensiv mit geistigen Aussetzern und offensiv ging da halt nicht viel, was nicht mehr als ein Schüsschen zu bewerten war. Und das fand ich doch überraschend. Weil klar, einerseits hat Rhode Island gut verteidigt und hat die meisten Räume dicht gemacht. Wenn du dann zum Torschuss kommst und nicht mehr jetzt ein Schüsschen hinkriegst, darfst du dich auch am Ende nicht selbst, nicht aufregen, wenn du halt rausfliegst, finde ich.
Absolut. Ich fand Louisville auch sehr schwach in dieser Partie. Und in dem Fall sind sie da an der Stelle dann verdient ausgeschieden. Weil, also Rhode Island ist normalerweise durchaus ein Gegner, den man schlagen könnte, wenn man in der regulären in den regulären Leistungen von Louisville wäre, waren sie aber, also da waren sie weit weg von entfernt. Von daher ein absolut verdienter Sieg für Rhode Island. Eine Sache muss ich noch erwähnen. Die beiden Trainer hatten einen wirklich sehr, sehr fairen Umgang miteinander. Man sah sie zwischenzeitlich schon mal kurz miteinander sprechen, aber nicht, dass man sich da anpöbelt, sondern eher wirklich in einer sehr fairen Hochachtung einander gegenüber, mit sehr, sehr viel Respekt. Das hat man auch am Ende des Spiels gesehen. Das fand ich nochmal richtig gut.
Kann ich nur so unterschreiben. Immer schön, wenn die Leute fair bleiben und dann nicht noch irgendwie, ja, irgendwie nachtragend sind. Stichwort Playoffs. Am Wochenende geht es natürlich schon weiter. Um 1 Uhr zu Sonntag gibt es die Partie zwischen Charleston und Rhode Island. Und dann um 3 Uhr, also knapp quasi 2 Stunden später, treffen die Colorado Springs Switchbacks auf Vegas. Was wäre so deine Partie, die du gerne gucken würdest? Oder was sind so deine Bauchgefühl-Sachen bei den Spielen?
Also, gute Frage. Also, dürfte ich mir ein Wunschfinale aussuchen, dann wäre es tatsächlich auch Rhode Island gegen Las Vegas. Weil ich finde, dass das die beiden erfrischendsten Teams in dieser Saison waren und auch aktuell in den Playoffs sind. Mein Bauchgefühl befürchtet aber ein wenig, dass das jetzt am Ende so eine Partie zwischen Charleston und den Switchbacks wird. Ja, also weiß ich nicht, wäre jetzt vielleicht nicht die attraktivste Partie dann auch. Für Rhode Island, hätte man mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, Louisville ist auf jeden Fall der schwerere Gegner, den du schlagen musst. Sie dürfen da, glaube ich, jetzt nicht mit zu viel Selbstbewusstsein ran, aber trotzdem mit der nötigen Portion Selbstbewusstsein, um Charleston dann auch aus dem Wettbewerb jetzt zu kegeln und ins Finale zu kommen. Das wird also kein super einfaches Spiel für Rhode Island und für Las Vegas natürlich auch nicht. Die Switchbacks sind irgendwie, weiß ich nicht, also hatten natürlich eine sehr, sehr gute Saison und werden da, glaube ich, sehr strategisch auch rangehen und werden schon auch eigentlich wissen, wie sie Las Vegas besiegen könnten. Aber gut, manchmal hilft es ja, der Underdog zu sein. Und vielleicht hat Las Vegas einfach eine sehr, sehr gute Überraschung parat.
Ich bin sehr gespannt. Also ja, ich hoffe noch auf mein Wunschfinale, was ich ja in dem Bauchgefühl Playoff Bracket so aufgeschrieben habe. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn es nicht so kommen sollte. Stichwort Wunschfinale. Dem nähern wir uns in der League One. Denn dort gab es die Halbfinalpartien am vergangenen Wochenende. In dem zweiten Halbfinale gab es den doch recht überraschenden Sieg von Spokane, die als Neuling jetzt ins Finale eingezogen sind. Sie haben allerdings sich erst im Elfmeterschießen gegen Forward Madison durchsetzen können, nachdem Brooke Thompson einen Elfmeter für sie gehalten hat. Und wir gehen jetzt in die andere Partie zwischen den Jungs aus Omaha gegen Greenville. Heißt das Duell der beiden Ex-Meister, die aufeinander trafen. Was war so dein Gefühl von der Partie? Würdest du sagen, es war eine Halbfinalpartie würdige Runde? Oder würdest du sagen, ja komm, eigentlich hätte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft von der Partie?
Nee, also ich finde schon, dass das eines Halbfinales würdig war, weil man durchaus immer wieder mal auch sehr wilde Situationen gesehen hatte. Es gab ein Team, was in meinen Augen schon auch das bessere Team war und das auch gezeigt hat. Allerdings war das keine hundertprozentig eindeutige Sache. Also auch das andere Team hatte so seine Chancen, seine Möglichkeiten. Am Ende hat sich dann aber doch das Team, das schon auch stärkere Team, aus dem Spiel heraus durchgesetzt.
Gehe ich mit. Ich bin ehrlich, mir hat vor allem der Torwart von Greenville mal wieder gefallen. Nicht nur, weil er einen wunderschönen deutschen Namen hat, Gunther Rankenburg, sondern weil er wirklich echt gut gehalten hat. Aber gehen wir doch mal gleich in die Partie rein. Auch hier wieder eine sehr, sehr frühe Führung, und zwar eine 8 Minuten, hatte Pollack, wenn ich mich nicht irre, einen Querpass in den Strafraum gelegt, wo Lee aus kurzer Entfernung noch mit dem Ball mit der Pike einschieben musste. Da hat Omaha noch ein bisschen gepennt. Und so ging Greenville nach einem doch eher unspektakulären Türchen in Führung.
Omaha hat natürlich gedrückt. Die lassen sich von einem Rückstand natürlich nicht so leicht unterbringen. Und in der 27. Minute war es etwa, haben wir dann auch genau den Mann in Action gesehen, den du gerade schon mal erwähnt hast, nämlich Rankenburg, der Torhüter von Greenville. Und was da in der 27. Minute passiert ist, könnte man schon unter deutlich kurios abstempeln, weil Omaha so circa 10 Torschüsse versucht hatte. Und entweder war es Latte, es wurde geblockt von irgendjemanden, oder, was auch mehrfach vorkam, dass Ragnburg ihn irgendwie abwehren konnte und da wirklich mehrfach auch sehr in Aktion getreten ist, um zu verhindern, dass der Ball ins Tor geht. Also das war eine ganz wilde Situation. Es dauerte, die übrigens ohne Tor endete, es dauerte dann nochmal 15 Minuten etwa, bis dann doch etwas passierte. Und in dem Fall war es ein langer Ball, der nach vorne Richtung Strafraum von Greenville geschossen wurde. Und über zwei kurze Stationen reichte es, dass man den Ball an Gomez weiterleitete. Und der nutzte dann von der rechten Seite des Strafraums aus einen relativ spitzen Winkel und schoss den Ball ins Tor, sodass es dann kurz vor der Halbzeit noch 1:1 oder sie mit einem 1:1 in die Pause gehen konnten.
Es dauerte dann knapp 13 Minuten in der zweiten Halbzeit, bis, man muss schon sagen, das bessere Team in Führung gegangen ist. Denn Omaha nutzt hier eine gute Szene von Zico Lewis, der knapp am linken Strafraumeck in den Strafraum reinkommt, den Ball bekommt und mit ordentlich Wucht unten rechts reinhaut. Da konnte Ragnburg nicht viel machen, der auch ein bisschen rauskam, um den Winkel zu verkürzen. Damit drehte Omaha das Spiel, sie führten mit 2:1 und wie wir schon in der ersten Halbzeit das Thema hatten, ohne Ragnburg hätten sie halt schon locker 3-4 Gegentore mehr fressen können. Heißt, das Gegentor war echt nur eine Frage der Zeit, finde ich.
Ja, durchaus. Aber auch Greenville hatte durchaus auch die ein oder andere Chance. Allerdings waren jetzt keine extrem starken dabei, die man jetzt explizit da nochmal erwähnen müsste. Im Großen und Ganzen fand ich aber was trotzdem ein spannendes Spiel. Wie wir ihn ja schon erwähnt haben, Ragnburg hat wieder eine sehr, sehr gute Form gemacht. Wir haben ja schon mehrfach in der Saison über ihn gesprochen. Von daher, an ihm hat es nicht gelegen.
Definitiv nicht. Und wie ihr euch jetzt denken könnt, findet das Finale der USL League One Saison auch dieses Wochenende statt. Und zwar am Sonntag um 21 Uhr unserer Zeit. Wer also vielleicht keine Lust auf den 180.000. Tatort in seinem Leben hat, der kann die USL gucken. Denn 21 Uhr deutscher Zeit ist echt, finde ich, noch angenehm für Fußball. Und mit Omaha und Spokane hat man eine durchaus nette Paarung. Das Überraschungsteam und zum ersten Mal überhaupt dabei, gleich mal im Finale, gegen die doch, Top-Jungs aus Omaha, die jedes Jahr gut sind und ja auch schon mal Meister waren. Das verspricht eine interessante Partie zu werden, finde ich.
Absolut.
Hast du sonst noch irgendwas von dieser Woche an News, Gesprächen, Kritiken, Wünschen, irgendwas?
Wir sind heute nicht auf die Super League eingegangen. Ich finde aber aufgrund der Nachrichten, die es da aus der League One und Championship gab, ist das okay, zumal ja auch in beiden Ligen die Playoffs gerade unterwegs sind. Wir können uns ja dann in der nächsten Woche, wenn natürlich in der Championship noch die Playoffs laufen, aber in der League One die Playoffs dann schon durch sind, weil der Sieger schon feststeht, da können wir dann mit Sicherheit nochmal auf die Super League eingehen.
Ja, ansonsten würde ich sagen, ihr kennt das mittlerweile nach 115 Folgen. Ihr kennt unsere sozialen Netzwerke, ihr kennt den Aufruf, euch die USL selbst anzugucken. Ist ja kostenlos auf YouTube, also meckert nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, auf spannende Halbfinal- und Finalpartien in der USL Championship und in der League One. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.